SRF 3.
Heftige Kämpfe in der Ostukraine. Die ukrainische Armee gibt offenbar den Flughafen Lugansk auf. Bundeskanzlerin Merkel rechtfertigt Waffenlieferungen in den Irak. Die Grundsatzdebatte im Deutschen Bundestag. Krebs, Demenz, Diabetes. Die Behandlung nicht übertragbarer Krankheiten kostet in der Schweiz über 50 Milliarden Franken im Jahr. Das Wetter morgen in der Deutschschweiz: Sonne und Wolken gemischt. Im Westen und Süden meist sonnig. 20 im Süden, 28 Grad. Am Mikrofon ist Simon Loy. In der Ostukraine gewinnen die Separatisten und die russischen Militärs immer mehr die Oberhand. Ukrainische Soldaten, die in Lugansk den Flughafen bewachten, haben sich heute zurückgezogen aus Angst vor der gegnerischen Übermacht. Eine ganze russische Panzerbrigade sei nach Lugansk eingebrochen, sagt das ukrainische Militär. Für Russland hat das Folgen, auch bisherige Verbündete gehen nun auf Distanz, etwa der Präsident von Kasachstan. Trotzdem drängen russische Einheiten immer weiter in die Ukraine vor. Peter Gisling aus Moskau.
Separatistische Kämpfer, welche durch Kräfte der russischen Armee verstärkt werden, haben in den letzten Stunden offenbar auch alle Zufahrtsstraßen zur strategisch wichtigen ukrainischen Hafenstadt Mariupol in ihre Gewalt gebracht. Jetzt bereiten sich dort die Einwohner auf den Überfall auf ihre Stadt vor. Und vor den Ufern von Mariupol haben Separatisten, die Ukrainer sprechen von russischen Fachmilitärs, zwei Küstenboote beschossen und mehrere ukrainische Seeleute verletzt. Im Westen reibt man sich nun die Augen. Man will sich offenbar nicht länger von Wladimir Putin täuschen lassen. Bundeskanzlerin Angela Merkel wirft Russland vor, in der Ukraine gezielt Grenzen verändern zu wollen. Distanz markieren jetzt aber auch Staatsführer aus dem Osten. Nur Sultan Nazarbayev, der Präsident von Kasachstan, bislang ein wichtiger Verbündeter Putins bei der Bildung der Zoll- und der Eurasischen Wirtschaftsunion, ist gestern in einem Fernsehinterview deutlich auf Distanz zum Kremlherrscher gegangen. Kasachstan, so Nazarbayev, behalte sich vor, der von Putin vorangetriebenen Wirtschaftsunion den Rücken zuzukehren, wenn sich abzeichnen sollte, dass Russland die Unabhängigkeit Kasachstans bedrohe. Putin hatte am Freitag im russischen Jugendcamp Seliger erklärt, Kasachstan erstrecke sich heute über Gebiete, welche früher vor der Zeit der Sowjetunion gar keinem Staat angehört hätten. In Kasachstan lebt, ähnlich wie in der Ukraine, eine russische Bevölkerungsminderheit. Ein paar Tage zuvor hatte der russische Scharfmacher Schirinowski in einem Interview angemahnt, dass sich Russland, Zitat, nach Erledigung der Ukraine-Angelegenheit um Kasachstan kümmern müsse, weil dort, ähnlich wie in der Ukraine, eine antirussische Stimmung festzustellen sei. Mit der Ukraine hat Russland in den letzten Monaten wohl für lange Zeit einen wichtigen, einst freundschaftlich gesinnten Nachbarn verloren. Denkbar, dass sich ob Putins Machtdominanz bald auch andere Länder gezwungen sehen, zu Russland auf Distanz zu gehen.
Das Bündnerdorf Wals soll neben der bekannten Therme zwei weitere Architekturjuwelen bekommen.
Mir gefällt das sehr gut. Ich weiß nicht, wie das zu finanzieren ist, aber das muss ich ja auch nicht.
Thema bei uns nach den Nachrichten mit Karin Britsch.
Der größte Teil der Gesundheitskosten in der Schweiz entfällt auf Krankheiten, die chronisch sind. 80%, also fast 52 Milliarden Franken, wurden 2011 für die Behandlung von Krebs, Demenz oder Diabetes ausgegeben. Dies hat das Bundesamt für Gesundheit errechnet. Insgesamt betrugen die Kosten 65 Milliarden Franken. Auch die Folgekosten, wie etwa die Pflege durch Angehörige oder die Abwesenheit am Arbeitsplatz, bewegen sich in zweistelliger Milliardenhöhe. Wer in einer Mietwohnung lebt, kann in der Schweiz derzeit nicht mit sinkenden Mietzinsen rechnen. Das könnte aber bald schon ändern. Davon geht der Schweizerische Hauseigentümerverband aus. Er erwartet angesichts der historisch tiefen Zinsen, dass der maßgebliche Referenzzinssatz bald auf 1,75% sinken könnte. Derzeit liegt er unverändert bei 2%, wie das Bundesamt für Wohnungswesen heute mitgeteilt hat. Mieterinnen und Mieter haben in der Regel Anspruch auf sinkende Mieten, wenn der Referenzzinssatz sinkt. Die Schweiz erhöht die Hilfe gegen Ebola in Westafrika. Sie stellt 1 Million Franken Direkthilfe für Maßnahmen in Liberia zur Verfügung. Wie das Außendepartement in Bern mitteilt, schickt der Bund zudem ein Flugzeug mit 14 Tonnen medizinischem Material nach Monrovia. Es reisen auch zwei Experten mit. Seit im März erste Ebola-Fälle aufgetreten sind, hat die Schweiz 1,6 Millionen Franken gesprochen. Rohstofffirmen, die in der Schweiz tätig sind, sollen umfassend reguliert werden. Die Nichtregierungsorganisation Erklärung von Bern verlangt dafür eine unabhängige Rohstoffmarktaufsicht Roma, ähnlich der Finanzmarktaufsicht FINMA. Nach den Vorstellungen der EVB müsste die Roma Lizenzen erteilen für Firmen, die Rohstoffe fördern oder damit handeln und diese dann auch beaufsichtigen. Rom steckt tief in den roten Zahlen und hat deshalb die sogenannte Bettensteuer erhöht. Pro Nacht im Hotel müssen Touristen ab sofort neben dem eigentlichen Preis bis zu 7 Euro zusätzlich zahlen. Gemäß der Stadtverwaltung von Rom soll das Geld unter anderem für den Ausbau der Infrastruktur eingesetzt werden. Die Börsendaten von Thomson Reuters, der Swiss Market Index liegt bei 8.745 Punkten plus 1%. Die Börse in New York ist wegen eines Feiertages geschlossen. Der Euro wird zu 1.2072 gehandelt und der Dollar zu 91,90 €.
Info 3 Abend.
Der Deutsche Bundestag hat heute darüber beraten, ob man kurdische Einheiten mit Waffen unterstützen soll, die sich der Terrorarmee des Islamischen Staates IS entgegenstellen. Eine sehr ernsthafte Debatte war das, in welcher grundsätzliche Positionen aufeinandertrafen. Kaspar Selg aus Berlin.
Deutschland stehe zum Grundsatz des friedlichen Miteinanders, zum Grundsatz, dass keine deutschen Waffen in Kriegsgebiete geliefert werden, dass Konflikte politisch und nicht militärisch gelöst werden müssen. Aber es gebe Ausnahmen, meinte Kanzlerin Merkel in ihrer ersten Erklärung.
Es gibt Situationen, in denen nur noch militärische Mittel helfen, um wieder eine politische Option zu haben.
Angesichts des unvorstellbaren Terrors, der von der Armee des Islamischen Staates ausgehe, angesichts von Hunderttausenden, die umgebracht, verstümmelt, vertrieben würden, von Leuten, die eine Bekehrung zu ihrer Form des Islam fordern und andernfalls mit Tod und Vertreibung drohten, angesichts auch der Tatsache, dass die IS weiter im Vormarsch sei, habe man keine andere Wahl gesehen, als die Kurden mit den Waffen auszurüsten, die es ihnen überhaupt erst ermöglichen, sich den gut ausgerüsteten Terroristen entgegenzustellen.
Wir standen vor der Wahl, kein Risiko einzugehen, nicht zu liefern und letztlich die Ausbreitung des Terrors hinzunehmen oder diejenigen zu unterstützen, die verzweifelt, aber mutig mit knappsten Ressourcen gegen den grausamen ISIS-Terror kämpfen.
Natürlich gelte es vor allem, humanitäre Hilfe zu leisten. Das werde für Deutschland auch weiterhin im Vordergrund stehen. Aber, so Merkel an die Adresse derer, die verlangen, jetzt erstmal über die UNO nach einer Lösung zu suchen.
Können wir wirklich warten und hoffen, dass andere sich dieser akuten Gefahr stellen? Nein, dies entspricht nicht unserer Vorstellung von Verantwortung in dieser Situation.
Gemeint in einer Situation, in welcher täglich Gräueltaten vollbracht werden, in der die IS-Einheiten auch drohen, kurdische Positionen zu überrennen. Oppositionsführer Gregor Gysi von der Linken kritisierte dieses Vorgehen, Waffen an die Kurden im Irak, als Irrweg. Erstens bestehe das Risiko, dass diese Waffen irgendwann in falsche Hände kämen. Zweitens müsse, wenn überhaupt, ein völkerrechtlich korrekter Weg gewählt werden und das gehe nur über die UNO. Und schließlich bestehe die Gefahr, dass die Kurden im Nordirak die Waffen dazu verwendeten, sich vom Irak zu trennen und einen eigenen Staat zu erkämpfen.
Das ist der Antrieb, weshalb die nordirakische Regierung überhaupt die Waffen haben will, um uns indirekt zu binden, daran zu beteiligen.
Alles richtig, entgegnet der Fraktionsführer der Regierungspartei SPD. Es bestehe dieses Risiko des Missbrauchs. Es wäre wünschbar, wenn man über die UNO zu einer international vereinbarten Strategie käme. Aber das Morden geschehe jetzt. Gleich wie seinerzeit in Ruanda und Ex-Jugoslawien trügen nicht nur diejenigen Verantwortung, welche handeln wollten.
Wer handelt, muss die Konsequenzen tragen. Aber Verantwortung tragen nicht nur die, die handeln. Verantwortung müssen wir auch tragen für unser Nichthandeln.
Es ist damit zu rechnen, dass der Bundestag in wenigen Minuten eine Resolution verabschieden wird, welche die Lieferung von Waffen an den Irak unterstützt.
Info 3 Abend.
Blicken wir kurz 2,5 Jahre zurück. Damals rumorte es kräftig in der kleinen Bündner Gemeinde Vals. Dies, weil Vals seine berühmte Therme dem umstrittenen Investor Remo Stoffel verkaufte und nicht dem Vater des Baus, Peter Zumthor, der die Therme auch ganz gerne gehabt hätte. Tempi Passati, Thermenbesitzer und Investor Stoffel, schaut nach vorn und will in Vals nun noch ein Luxushotel und einen Garten des berühmten japanischen Architekten Tadao Ando bauen. Die Kosten? Offenbar Nebensache. Gestern wurden die hochfliegenden Pläne der Bevölkerung vorgestellt und Sarah Hauschild war mit dabei.
Dicke Nebelschwaden hängen über Vals. Alphornbläser locken auf den Dorfplatz. Der Regen peitscht durch die Gassen. Trotzdem sind die Falser in Scharen gekommen. Sie wollen den berühmten Architekten Tadao Ando kennenlernen. Doch kurzfristig hat der Japaner abgesagt. Er sei krank geworden. Anstelle tritt sein Assistent Alex Ida zum Rednerpult.
I'm very excited. There are so many audience.
So viele Menschen, trotz dem schlechten Wetter. Der japanische Architekt ist begeistert, stellt dann die Pläne seines Meisters vor. Eine Art Piazza will dieser bauen, links und rechts vom Dorfbach. Säulen aus Stein, Mauern, Wasserflächen. Ein Spiel mit Licht, Sonne und Wind soll es werden. Das Ganze so groß wie 4 Fußballplätze. Später soll neben diesem Begegnungsort ein Luxushotel der Superlative zu stehen kommen. Dazu läuft ein Architekturwettbewerb. Unter dem Strich werde man 200 Millionen Franken locker machen, sagt Investor Remo Stoffel.
Es braucht Mut, können Leute zu begeistern, einen Schritt zu machen und zu sagen, wir probieren das.
Und was sagen die Einheimischen zu diesen Visionen? Etwas ratlos die Gesichter, Skepsis macht sich breit.
Man hat schon viele Sachen geträumt, die dreimal anlaben.
Ja, es sieht schon gut aus, aber vermutlich wird es nicht so realisiert werden, weil sie haben ja nicht einmal das Land noch alles.
Mir gefällt das sehr gut. Ich weiss nicht, wie das zu finanzieren ist, aber das muss ich ja auch nicht.
Geld ist kein Problem, signalisiert der Investor immer wieder. Dass der einheimische Immobilienhändler umstritten ist, dass man ihm Steuerbetrug vorwirft und verschiedene Verfahren gegen ihn laufen, erwähnt kaum jemand an diesem Abend. Nach dem Spektakel lichtet sich der verregnete Dorfplatz schnell. Dafür wird der Nebel über dem Dorf noch dichter.
So viel Info 3 für heute mit Simon Loy. Uns gibt's morgen Mittag wieder um Punkt 12.
Sendung von SRF3. Mehr Informationen und Podcasts auf srf3.ch.